Ja, liebe Abendbibelschulbesucherinnen und Besucher, bevor ich beginne, muss ich ein kleines Geständnis machen. Ich lasse jetzt einmal so in das Herz eines Pfarrers gucken. In der Vorbereitung auf einen solchen Abend, eine meiner größten Sorgen ist immer, kriege ich genug Stoff zusammen, damit es auch lang genug wird an dem Abend. Es war Folgendes, als ich selber noch Gemeindepfarrer war in Darmsheim, hat einmal ein älteres Gemeindeglied zu seinem Sohn gesagt, ja, der Hägel ist schon recht, aber der predigt halt immer so kurz. Ich habe irgendwie gedacht, ist auch ein Kompliment, gell, wenn er nicht sagt, er predigt zu lang, aber er hat sich geärgert. Der Hägel predigt zu kurz. Und da hat sein Sohn zu ihm gesagt, und das werde ich nie vergessen, hat zu ihm gesagt, Vater, wenn du mal alles machst, was der Herr Hägel in seinen kurzen Predigten sagt, dann schwätzen wir nochmal über die Länge. Fanny, hat mir irgendwie gefallen. Genau. Also, wir werden sehen heute Abend, ob es lang genug wird. Thema Frieden. Ein gutes Thema, es beschäftigt uns in vielerlei Hinsicht. Dass es uns im Moment auch in politischer Hinsicht beschäftigt, eigentlich auch schon immer beschäftigen sollte. Das ist klar, es ist aber auch ein Lebensthema, das uns sehr nahe kommt. Friede in Familien, in Ehen, zwischen Berufskollegen, zwischen Arbeitnehmer, Chef, zwischen Staaten, zwischen Religionen. Ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und dazu heute aus Römer 12 ein Ausschnitt aus den hinteren Kapiteln des Römerbriefes, also den Kapiteln, in denen es ganz schlicht darum geht, wie sollen wir als Christen leben. Und ich lese zusätzlich zu dem Vers 18, so wie es in der Einladung abgedruckt ist, noch die drei folgenden Verse, weil die eigentlich gut ausdeuten, was in diesem Vers 18 gemeint ist. Also Römer 12, Vers 18 und die folgenden. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen, dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Soweit. Ich merke schon, wenn ich in ihre Gesichter sehe, allein diese Texte zu hören, kann, ich will es nicht sagen, ein Erlebnis sein, aber es wühlt einen auf. Deswegen erster Punkt, Friede mit allen Menschen. Ich fange diesen Vers 18 jetzt mal von hinten an. Ich lese nur das Hintere. Habt mit allen Menschen Frieden. Mit allen. Drunter macht es die Bibel nicht. Jetzt denken manche, geht doch gar nicht. Warten wir mal ab. Es gibt Gebote in der Bibel, auch Verheißungen in unserem Glauben, die gibt uns die Bibel nur total, nur ganz. Hier Frieden mit allen. Ich gebe nur zwei weitere Beispiele. Im ersten Korintherbrief heißt es, die Liebe erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Oder, weiteres Beispiel, das ist mein Trauvers, deswegen kam ich in der Vorbereitung dann auch auf den, Matthäus 21, 22, ein Wort Jesu, alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr es glaubt, so werdet ihr es empfangen. Und nochmal unser Thema Frieden, Frieden mit allen. Und jetzt natürlich die Frage, ist es realistisch? Oder gehört das eben zu den Bibelstellen, die uns so ein ständiger Stachel im Fleisch bleiben, so ein ungelöstes Dauerproblem, das man eben so durch sein Christenleben dauernd mitschleppt? Und die uns dauernd so ein bisschen schmerzen, weil wir denken, was ist denn jetzt hier schiefgelaufen? Hat Jesus irgendwas oder Paulus irgendwas verlangt, was einfach zu hoch war? Oder sind wir so schlecht? Oder was ist hier jetzt schiefgelaufen? Und die uns dann immer wieder fragen lassen, hätte die Bibel sich hier nicht etwas maßvoller ausdrücken können? Also Frieden mit manchen. Tut sie aber nicht. Mark Twain, kennt ihn, der Autor von Tom Sawyer und Huckleberry Finn, der hat einmal gesagt, nicht die Stellen in der Bibel machen mir Kummer, die ich nicht verstehe, sondern die, die ich nur zu gut verstehe. Vielleicht hat er diese hier auch gemeint. Was tun? Ich sage Ihnen mal folgende Regel, auf die mich irgendjemand mal gebracht hat, vielleicht können Sie damit was anfangen. Wenn ich solchen Stellen begegne in der Bibel, die mir irgendwie zu fordernd sind, zu groß, zu unerfüllbar, zu maßlos, dann formuliere ich die im Kopf um. Ich schwäche sie so ein bisschen ab und dann schaue ich sie mir nochmal an und frage mich, ob sie mir so wirklich besser gefallen. Zum Beispiel, also hab mit den meisten Menschen Frieden. Oder, gehen wir nochmal in den ersten Korintherbrief zurück, diese Stelle mit der Liebe. Die Liebe, sie erträgt viel, sie glaubt eine ganze Menge, sie hofft das meiste und sie duldet einiges. Klammer auf, wenn es nicht zu bunt wird, Klammer zu. Oder so ein paar Dinge im Gebet, wenn ihr die glaubt, werdet ihr es empfangen. Und merken Sie was? Also mir gefallen die Verse nicht mehr. Mir gefallen die Verse nicht mehr. Es gibt Gebote und Verheißungen, da merken wir instinktiv, wenn man die einschränkt, das geht nicht. Man kann die nicht einhegen oder zurechtstutzen, weil das, was wir dann auf dem Tisch haben, ist das, was wir von der Welt ohnehin schon bekommen. Dann ist es keine Sache Gottes mehr, sondern dann haben wir so einen menschlichen Durchschnitt vor uns. Eben Frieden ja, aber nicht mit allen, sondern wo es halt irgendwie klappt. Frieden ja, aber nur da, wo ich es will und es für mich passt. Liebe ja, aber bitte nicht grenzenlos. Und gerade bei Liebe, da merkt man, es wird billig, weil Liebe will alles erfassen. Das ist das Wesen der Liebe. Und jetzt wissen Sie auch, warum besonders im Alten Testament Liebe und Eifersucht Gottes unbedingt zusammengehört. Weil die Liebe sich nicht einschränken lässt. Also so eingegrenzt, maßvoll, das lässt die Bibel nicht zu. Drunter macht sie es nicht. Übrigens nicht nur bei Paulus. Schon bei Jesus heißt, selig sind die Frieden stiften. Also da steht nicht, die sich maßvoll um eine friedliche Koexistenz bemühen. Nein, Frieden stiften, da ist keine Einschränkung mit allen. Also es gibt keinen Menschen, mit dem wir einen Streit vom Zaun brechen dürften, sondern mit jedem sollen wir uns um Frieden bemühen. So, das war die erste Überschrift. Die zweite heißt, trotzdem realistisch. Jetzt steht da noch ein anderer Teil. In diesem Vers 18 bei Luther ist übersetzt, ist es möglich, so viel an euch liegt, haltet Frieden mit jedermann. Oder in der Einheitsübersetzung, soweit es euch möglich ist. Frage, ist da also doch eine Einschränkung? Ja, in gewisser Weise ist es eine Einschränkung, aber was Paulus nicht einschränkt, ist unsere Aufgabe. Weiterhin bleibt es unsere Aufgabe, mit allen Menschen Frieden halten. Wir sollen unsere Aufgabe ganz erfüllen. Es ist keine Einschränkung unserer Aufgabe, sondern es ist ein nüchterner Blick auf die Wirklichkeit um uns herum. Dass es, auch wenn wir so viel wie an uns eben liegt, getan haben, es nicht mit jedem zum Frieden kommen wird. Wir überwinden die Welt nicht, ist die Aufgabe Jesu. Wir werden es nicht schaffen, überall Frieden zu schaffen. Denn es liegt eben nicht nur an uns, vorausgesetzt, dass wir Frieden schaffen wollen. Es liegt nicht nur an uns, es liegt auch an anderen. Und wer lieber Krieg als Frieden will, der bekommt in dieser Welt seinen Krieg. Ein ganz grundnüchterner Zug der Bibel. Es ist leider so. Also sie setzen uns da kein Floh ins Ohr. Sie sagt nicht ganz unrealistisch, das wird dann immer alles klappen. Sondern sie beschreibt stocknüchtern, was Sache ist und wie die Welt ist. Beim Frieden halten und Frieden hervorbringen, da gibt es eben nicht nur dich, da gibt es auch den anderen. Und es kann sein, dass der andere zumacht und dein Frieden nicht will. Achte nur auf eines, nämlich, dass du nicht der bist, der zumacht, sondern dass du der bist, der den Frieden sucht. Und es ist eben nicht so, dass jedes klärende Gespräch zum Frieden führt. Es ist nicht so. Als Gemeindepfarrer habe ich es oft genug erlebt. Viele Gespräche haben Dinge auch wieder befriedet, zu einem Frieden geführt. Aber es ist nicht immer so. Manche Lebenswege kommen nicht mehr zusammen. Und es ist auch unter Christen so. Was machen wir damit? Wenn ich sagen kann vor Gott, ich habe meinen Teil getan, es klappt einfach nicht. Meine Empfehlung, dann schließ in deinem Innern mit diesem Menschen vor Gott Frieden in deinem Innern und überlass dann alles andere Gott. Und lass uns dann nicht in unserem Innern dem anderen immer wieder seine Verfehlungen aufs Butterbrot schmieren, sondern dann lasst uns, wenn es mit ihm nicht klappt, in unserem Innern vor Gott mit dem Menschen, so es eben geht, Frieden schließen. Noch einmal, es kann sein, dass der Frieden am anderen scheitert. Das ist so und ja, die Bibel einen grundnüchternen Zug und beschönigt da überhaupt nichts. Übrigens, und das jetzt als eine Klammerbemerkung, diese Nüchternheit der Bibel hat schon ganz viele Menschen zur Bibel hingezogen, weil sie gesagt haben, dieses Buch beschönigt nichts. Wir waren vor ein paar Wochen mit einer Gruppe von insgesamt 10 Bengelhäuslern in der Türkei. Und uns hat der Yasin Adigüzel begleitet. Vielleicht kennen ihn manche. Ist beim EJW. Und der kommt aus einer gemischt religiösen Familie. Die Mutter Christin, der Vater Muslim. Und die Eltern haben dann irgendwann gesagt, ihr müsst euch selbst entscheiden. Und er hat eine lange und sehr komplizierte Bekehrungsgeschichte gehabt, der Yasin. Und er hat gesagt, ein Punkt, einer unter vielen, der ihn zum Christentum gezogen hat, war dieser grundnüchterne Zug der Bibel. Er hat gesagt, er hat im Islam so viel gehört von heldenhaften Propheten und alles war immer toll und gut. Und er hatte die Bibel aufgeschlagen und gesagt, hier wird das Leben so beschrieben, wie es ist. Das konnte er mit der Realität abgleichen, so hat er sich ausgedrückt. Und das war ein Punkt unter vielen, der ihn zu diesem Buch und dann letztendlich zum Glauben an Christus hingezogen hat. Das ist der zweite Punkt. Dritter Punkt, warum eigentlich Frieden? Denken Sie, was hat er denn jetzt? Aber ich mag so grundsätzliche Fragen, ganz einfache Fragen. Warum eigentlich Frieden? Warum sollen wir eigentlich Frieden halten und dazu noch mit allen Menschen? Warum ist diesem Paulus eigentlich so wichtig? Warum ist es Jesus so wichtig? Paulus schreibt hier nicht direkt was dazu, aber ich habe eine Vermutung. Wir sollen es deswegen tun, weil Gott mit uns in Jesus Frieden geschlossen hat. Und deswegen sollen wir selber Frieden mit allen Menschen schließen. Von Gott heißt es, Kolosser 1, indem er Frieden machte durch sein Blut, durch Jesu Blut am Kreuz. Also sollen auch wir mit allen Menschen Frieden halten, soweit es an uns liegt. Es ist öfter mal in der Bibel so, dass wir bestimmte Dinge tun sollen, weil Gott sie tut. Weil Gott sie tut, sollen wir sie auch tun. Zum Beispiel Barmherzigkeit. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das ist Lukas 6. Oder wir sollen vergeben. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Oder eben Frieden halten. Haltet Frieden, so wird der Gott der Liebe und des Friedens, der Gott des Friedens, mit euch sein. 2. Korintherbrief. Also was Gott tut, das sollen wir auch tun. Und weil er mit uns Frieden geschlossen hat, sollen wir mit allen Menschen Frieden schließen wollen. Wir sind geschaffen zum Ebenbild Gottes. Und das heißt, zu handeln in seinem Auftrag und in seinem Sinn. So wie er, so auch wir. Jetzt aber, und jetzt wird es spannend, was heißt es denn jetzt konkret? Wie schließt man denn mit einem Menschen Frieden? Wie halten wir Frieden? Wie bauen wir Frieden auf? Und jetzt nächster Punkt, und jetzt komme ich zum auch nächsten Vers. Vers 19, da geht es um Rache. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Ich habe Ihnen gerade eben was gesagt, das muss ich schon wieder einschränken. Ich habe gesagt, es gibt manche Sachen, die sollen wir tun, weil Gott sie tut. Deswegen sollen wir ihn nachahmen. Es gibt bestimmte Sachen, die sollen wir nicht tun, weil sie nur Gott zukommen. Es gibt zwei. Wissen Sie, welche das sind? Es gibt zwei Dinge, die sollen wir nicht tun, weil sie nur Gott zukommen. Also ich bin zumindest auf zwei gekommen. Das Erste ist, wir sollen uns nicht sorgen. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wir sollen uns nicht sorgen. Sich zu sorgen und sich um uns zu sorgen, ist Gottes Sache. ist das Erste. Kommt hier nicht vor, aber ich finde es so wichtig, dass ich es Ihnen trotzdem sage. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir sollen nicht Gericht üben, weil Gott der Richter ist. Also zwei Dinge, die wir nicht tun sollen, weil Gott sie tut. Wer Rache übt, maßt sich an, selber Richter zu sein. Der maßt sich etwas an, was nur Gott zusteht. Rache bedeutet, das Gericht selbst in die Hand nehmen wollen. Aber wir sind nicht Richter, wir sind Begnadigte. Und der Richter ist Gott. Und deswegen ist es übrigens auch so wichtig, dass wir die Rede von Gott als Richter nicht aufgeben. Und dass wir uns diese Rede auch nicht madig machen lassen. Denn was passiert, wenn wir Gott nicht mehr Richter sein lassen? Was passiert dann? Dann übernehmen früher oder später Menschen diese Funktion. Und ich bin mir nicht sicher, dass die gnädiger sind als Gott. Das kennen Sie selber, wenn in einer Gruppe, in einem Verein, was auch immer, wenn ein bestimmtes Amt nicht mehr offiziell ausgeübt wird, dann übernimmt es irgendjemand inoffiziell. So ein Machtvakuum, das füllt sich ganz schnell. Und nicht immer, aber oft geht es schief, aber im Grund bleibt es harmlos. Aber wenn der Glaube an Gott als Richter ausfällt und die Menschen fangen an, sich zu richten, das geht auf jeden Fall schief. Und deswegen schreibt Paulus hier, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Jetzt sagen manche, das ist ein ganz furchtbarer Satz. Was legen wir da Gott in den Mund? Wir legen Gott da nichts Schreckliches in den Mund, sondern wir nehmen den Menschen etwas Schreckliches aus der Hand. Schrecklich wird's, wenn die Menschen ausüben, was nur Gott zusteht. Zu wissen, was gut und böse ist und es danach zu richten, das ist nicht Aufgabe des Menschen, sondern Aufgabe Gottes. Ein Beispiel, Sie kennen die Geschichte, Johannes 8, die Geschichte von der Ehebrecherin. Die Schriftgelehrten maßen sich an, richten zu dürfen. Sie nehmen sich, was ihnen nicht zusteht, weil sie von Christus und von Gott als Richter nichts wissen. Und Jesus, der Einzige, der diese Frau beim Ehebruch ergriffen, richten dürfte, der tut's nicht. Wenn wir wissen, dass Gott Richter ist, dann wissen wir, warum Jesus so unmissverständlich gesagt hat, ihr sollt nicht richten. Und Paulus hier genauso. So, was hat es jetzt mit Frieden zu tun? Frieden konkret heißt also erstmal eine bestimmte Sache nicht zu tun. Nämlich richten. Sondern zu wissen, ich bin nicht der Richter meines Nächsten, dazu bin ich nicht bestellt. Gott ist sein Richter und mein Richter. Die Rache, das Gericht, das Urteil ist nicht meine Sache, ist Gottes Sache. Wie viel Frieden könnte in dieser Welt sein, wenn wir Gott Richter sein ließen, uns nicht selber tun wollten? Und es stimmt mich immer wieder nachdenklich, wenn es Christen gibt, denen ihr Glaube schwer wird, weil sie in ihrem christlichen Umfeld so viel Richten erleben. Und dann manchmal vielleicht sogar mit einem gewissen Recht sagen, in der Welt habe ich mehr Frieden und Barmherzigkeit als mit manchen meiner Geschwister erfahren. Jesus hat es eindeutig gesagt, lasst uns nicht richten. Ich meine das ernst, ich glaube, wie viel mehr Frieden könnten wir verbreiten, wenn wir dieses Jesuswort ganz ernst nehmen würden und sagen, Gott ist Richter und wir lassen ihn Richter sein. Dann noch eine kleine Sache, die mir in den letzten Jahren immer mehr aufgefallen ist. Das ist auch so eine Art Richten. Bei Streitigkeiten merke ich manchmal auch, wie genau wissen wir über das Herz des anderen Bescheid. Meinen es zumindest. Und dann kommen so Sätze, also tief in deinem Innern bist du letztlich ein Faschist, ein Fundamentalist, ein Liberalist, ein was weiß ich. Dann werden Etiketten aufgeklebt. Das ist Urteilen, das ist Gericht. Sich anzumaßen, zu wissen, wer jemand letztlich ist, das kann aber nur Gott. Gott weiß, wer wir letztlich sind, der sieht ins Herz, wir nicht. Und deswegen lasst uns auf solche Letzturteile verzichten. Noch einmal, wenn es hier bei Paulus um Frieden konkret geht, fängt er erst einmal an mit etwas, das wir lassen sollen. Ich komme jetzt gleich zu was wir tun sollen, aber ich mache jetzt eine kleine Pause und wir hören noch einmal die Bläser. Ja, also bislang nur von Paulus ein Hinweis, was sollen wir lassen? Was sollen wir nicht tun? Was aber sollen wir jetzt tun, um Frieden zu halten mit jedermann? Paulus, der sich gut im Alten Testament ausgekannt hat, zitiert jetzt aus den Sprüchen, aus dem Buch der Sprüche und schreibt vielmehr, wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen, dürstet ihn, so gib ihm zu trinken, wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Ich habe Ihnen vorhin erzählt, dass wir in der Türkei waren für eine Woche. Das Bengelhaus fährt aber nicht nur in die Türkei, sondern ab und zu auch nach Indien. Und die letzte Gruppe, die dort, war kurz nach Corona, meine ich, schon ein bisschen was her jetzt, die hat Folgendes erzählt. Die haben dort Dinge erlebt, das auch ich, als ich ein paar Jahre davor in Indien war, auch erlebt habe. Wir haben einen Hindu-Tempel besucht und in der Regel so am Eingang eines Hindu-Tempels gibt es eine große Liste. Da steht, für was man für sich beten und opfern lassen kann und dahinter steht der Preis. Und habe selbst auch mal gesehen, wie jemand also eine Kokosnuss hat opfern lassen für sein Motorrad beziehungsweise für die Sicherheit der Fahrt auf seinem Motorrad. Und jetzt ist Folgendes passiert. Indien ist ja, wie vielleicht keine zweite Nation, extrem schwer durch die Corona-Pandemie getroffen worden. Das heißt, die Leute waren nicht mehr auf den Straßen unterwegs, kamen nicht mehr in die Tempel. Das heißt, die einzige Einnahmequelle, die die Hindu-Priester hatten, fiel weg. Und erlitten manche Hunger. Was haben die Christen gemacht? Sind mit Essen in die Tempel gegangen. Die Menschen haben in diesen Hindu-Tempeln keine Gebete, keine Opfer mehr gekauft. Die Hindu-Priester waren am Verhungern und die Christen sind gekommen und haben ihnen Essen gespendet. Hat mich sehr, sehr nachdenklich gemacht, sehr bewegt. Frieden halten heißt also nicht nur dem anderen gegenüber friedliche Gefühle haben. Das auch, und wenn Gott es schenkt, ist es wunderbar. Aber es heißt auch, den anderen Menschen als bedürftiges Geschöpf Gottes sehen und diese Bedürfnisse stillen helfen. Ich weiß, vielleicht haben manche von Ihnen schon mal folgenden Begriff aus der Psychologie gehört. Die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Manche sehe ich nicken. Ich erkläre das kurz. Da hat sich mal ein Psychologe Gedanken gemacht, was sind eigentlich so die ganz, ganz grundlegenden Bedürfnisse eines Menschen? und dann so eine Art Pyramide, also was sind so die Grundbedürfnisse, die erstmal erfüllt sein müssen, bevor man die anderen angehen kann. Und dann klar, also dass man satt ist, dass man nicht friert und so weiter, und dann kommen dann auch so Dinge wie, dass man sich sozial wohlfühlt und so weiter, da wird so eine Pyramide aufgebaut. Aber es ist ganz klar, unten sind erstmal die Basics. Also ein Mensch muss satt werden dürfen, ein Mensch muss es warm sein, solche Dinge zum Beispiel. Und wenn diese unteren Stufen, wenn man sich um die nicht kümmert, dann nützt es gar nichts, wenn man die drüber angeht. Also man braucht nicht mit jemandem freundlich reden, wenn der friert oder hungrig ist. Ich sage es mal an einem ganz harmlosen Beispiel. Wenn Sie mal eine schwierige Kirchengemeinderatssitzung haben und die ist im Januar, dann gucken Sie, dass der Raum geheizt ist. Also wenn Sie bei einer schwierigen Sitzung in einem ungeheizten Raum ohne Brezeln auf dem Tisch und ohne was zu trinken, dann garantiere ich Ihnen, dass Sie Ihr Problem nicht gelöst kriegen. Erst solche Dinge. Und vermutlich setzt Paulus deswegen hier unten an. Wenn dein Feind hungert, dann gib ihm zu essen. Wenn ihn dürstest, dann gib ihm zu trinken. Und wenn das geklärt ist, dann wird er offen sein, auch für die anderen Dinge. Also erstmal das ganz Grundsätzliche. Sie können sich denken, dass ich als Rektor im Bengelhaus manchmal auch schwierige Gespräche habe. Und ich habe es mir jetzt mittlerweile, also manchmal dann auch zur Regel gemacht, zu jemandem zu sagen, komm, wir essen zusammen eine Currywurst. Wir reden nicht über unser Problem, wir essen einfach zusammen. Ich habe es leider nicht immer durchgehalten. Also ich bin auch nicht der, der immer Frieden stiften will. Aber ich glaube, da habe ich was richtig gemacht mit dem Essen. Also sie erreichen besonders Männer über diese Schiene. Oder wenn es irgendein Problem, wirklich ein Problem zu klären gibt, treffen Sie sich auf neutralem Boden und essen Sie was. Wenn der Vater mit seinem pubertierenden Sohn Probleme hat, würde ich das nicht zu Hause klären, sondern mit dem in die Eisdiele gehen. Warum? Weil der Sohn dann ganz genau weiß, dass der Papa in der Eisdiele nicht ausrastet. Und weil es auch eine Art Wertschätzung ist. Der lädt mich ein zu einem Eis. Also manche schwierigen Gespräche, die ich hatte, da hat auch mich jemand eingeladen zum Essen. Nächste Überschrift, zwei Fremdworte erschrecken Sie nicht, ich erkläre die gleich. Ich habe es genannt, Negation und Position. Wird gleich deutlich, was ich meine. Da heißt es im 21. Vers, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Schauen Sie sich mal den ersten Teil an, da steht, lass dich nicht vom Bösen überwinden. Mal erstmal nur der Teil. Und ich deute das jetzt mal als das Böse, das ich in mir bemerke. Also nicht, dass mir jemand was Böses tut, sondern ich merke in mir, ich will hier eigentlich etwas, was ich nicht tun soll. Und wenn wir den Teil alleine hören, also lass dich nicht vom Bösen überwinden, dann könnte es sein, dass wir Folgendes hören. Also achte darauf, dass nichts Böses in dir ist, wehr es ab, guck, dass es wegkommt. Schau, dass das mit der Sünde, mit dem Bösen wegkommt. Und dann ist alles gut. Es könnte sein, dass wir das hören. Ich gebe Ihnen mal ein Bild, warum mir das nicht einleuchtet. Stellen Sie sich vor, ein Tisch mit schmutzigem Geschirr nach dem Essen. Und jetzt räumen wir den ab. Schön, das schmutzige Geschirr ist weg, aber der Tisch ist leer. Sünde bekämpfen ist eine gute Sache. Nur und jetzt wieder im Bild, was soll Gott mit einem bloß leergeräumten Tisch? Das heißt, der Tisch ist dazu da, dass wir ihn decken. Heiligung heißt, nie Dinge nur zu lassen oder wegzuräumen, sondern Heiligung geschieht durch Position. Das heißt, es muss was Neues dazukommen. Also Dinge nicht nur wegnehmen, sondern neu machen. Deswegen sagt Paulus, überwinde das Böse mit Gutem. Nochmal im Bild. Nicht nur das schmutzige Geschirr wegräumen, sondern den Tisch neu decken. Ich weiß nicht, ob das so ein geniales Bild ist, aber mir hat es geholfen, das zu verstehen. Deswegen, Friede ist noch keiner da, wenn ich dem Nächsten nur nichts Böses tue. Das leuchtet uns allen ein. Obwohl das schon unendlich viel wert ist. Also ich will es überhaupt nicht kleinreden. Aber Paulus geht einen Schritt weiter. Überwinde das Böse mit Gutem. will Ihnen zum Schluss noch zwei kurze Geschichten von Axel Kühner vorlesen. Die finde ich das ganz gut zum Ausdruck bringen. Ein Schafzüchter in Amerika hatte ständig Ärger mit seinem Nachbarn. Der ließ nämlich immer seine großen Hunde frei herumlaufen. Und schon mehrere Male hatten die Hunde Lämmer aus seiner wertvollen Zucht gerissen. Und alle Beschwerden des Schafzüchters bei seinem Nachbarn blieben ohne Erfolg. Und mit Recht befürchtete er, dass der Streit, wenn er ihn nun mit Gewalt oder über ein Gerichtsverfahren lösen würde, nur noch weiter eskalieren würde. Da kam dem Schafzüchter eines Tages eine gute Idee. Er schenkte den beiden Kindern seines Nachbarn ein süßes kleines Lamm. Die Kinder waren ganz verliebt in diesen herzigen Spielgefährten. Von nun an achtete der Nachbar peinlich genau darauf, dass seine Hunde nicht mehr frei herumliefen und das kleine Lamm nicht gefährden konnten. Und so löste sich der ganze Ärger in Luft auf und es war Friede unter den Nachbarn. Überwinde das Böse mit Gutem. Mit hier sehr fantasievollem Guten. Und dann kann das leuchten vor der Welt. Und Axel Kühner hat es in einem wunderbaren Text nochmal zusammengefasst. Der Text heißt einfach Wir. Er schreibt, wir können einander segnen, statt uns zu verfluchen. Wir können uns die Wunden verbinden, statt Salz in sie zu streuen. Wir können uns Mut machen, statt uns den Mut zu nehmen. Wir können uns in die Arme fallen, statt einander die kalte Schulter zu zeigen. Wir können uns gegenseitig aufbauen, statt einander niederzumachen. So machen wir Gottes Liebe sichtbar, unsere Herzen gesund, die Beziehungen heil und geben der Welt ein Beispiel, wie der Frieden gelingen könnte. Amen.